Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. People try to put us to down. Talking about my generation.
Just because we get around. Talking about my generation. Das hat man sich natürlich nicht überlegt, was es wirklich bedeutet, wenn diese Altersgehorte der Babyboomer, wenn die wirklich in Rente gehen. Was das für den Arbeitsmarkt bedeutet, was das für ein Rentensystem bedeutet. Aber was das auch sozusagen für Freizeitkultur bedeutet und was folgt, wenn plötzlich das Land von Rentnern überschwemmt wird.
12,9 Millionen Menschen werden sich bis zum Jahr 2036 aus dem Arbeitsmarkt verabschieden. Ein knappes Drittel der heute Beschäftigten. Die Babyboomer hinterlassen eine Lücke auf dem Arbeitsmarkt, die von den jüngeren Altersgruppen nicht geschlossen werden kann. Von den jetzt 15- bis 24-Jährigen werden künftig nur rund 8,4 Millionen erwerbstätig sein.
Der Anfangsbefund ist ja, dass die Bevölkerungspyramide ja heute tatsächlich eine pilzartige Form hat. So oben als Rundung ist eine dieser ganz starken Jahrgänge. Ich sag mal, die Menschen zwischen 55 und 64 ist so die Babyboomer-Generation.
Bye-bye, Boomer. Die geburtenstärkste Generation geht in Rente. Von Ralf Gerstenberg.
Matthias wohnt bei mir in der Nachbarschaft. Schon seit vielen Jahren treffen wir uns hin und wieder auf einen Café und tauschen Neuigkeiten aus. Thema Nummer eins dieses Nachmittags: In ein paar Monaten bekommt Matthias seine Rente.
Man gehört dann zu einer anderen Kategorie von Menschen, also dann endgültig zu den Senioren sozusagen. Und Senioren, das ist für mich, da habe ich so das Bild von so einer Apothekenrundschau, wo dann so zwei Grauköpfe in die Kamera grinsen und Reklame machen für irgendwie Doppelherz oder irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Und da gehöre ich dann dazu, scheinbar irgendwie so. Und das ist ein bisschen merkwürdig.
Matthias wurde 1957 in Ost-Berlin geboren. Dass sein Jahrgang zu den Babyboomern zählt, erfährt er erst durch mich. Alt zu werden, kürzer zu treten, sich gar zur Ruhe zu setzen, an den Gedanken kann er sich noch nicht so richtig gewöhnen. Als freiberuflicher Journalist will und muss er sowieso weiterarbeiten. Auch weil seine Rente nicht reicht.
Das betrifft eigentlich alle Bekannten und Freunde, dass die Rente irgendwie so ein bisschen was dazu ist. Ja? Das handelt sich ja dabei immer auch so ein bisschen um gebrochene Lebensläufe. Na gut, welcher Lebenslauf ist nicht irgendwie gebrochen? Gerade bei Menschen, die im Osten jetzt erstmal groß geworden sind und sich oftmals auch total umorientieren mussten. Und das sind dann eben immer bei den meisten Leuten Beträge, die zwischen 500 und 1000 Euro Rente sind, die sie bekommen.
Mein Jahrgang 1964 ist der geburtenstärkste Jahrgang Deutschlands. Mehr als 1,3 Millionen Säuglinge erblickten damals das Licht der Welt. Mit dem Altwerden, dem Rentnerdasein gar, habe ich mich lange Zeit kaum beschäftigt. Und ich glaube, vielen meiner Altersgenossen ging es ebenso. Die Gegenwart hielt uns auf Trab, wir wurden 40, 50, fühlten uns mindestens 10 Jahre jünger und die Politik machte es uns leicht. Das Rentenalter wurde heraufgesetzt. Wir sind der erste Jahrgang, der erst mit 67 in Rente gehen wird. Und bis 67 ist es für einen gefühlt 40-Jährigen noch ein ganzes Stück hin.
Wenn man sich die ganze demografische Entwicklung anguckt, dass der Altenquotient 1965 oder sowas bei 100 zu 19 war, dass auf 100 im Erwerbsalter kamen 19 Rentner. Und das wird im Jahr 2040 wird das 100 zu 65 sein. Es werden 100 im Erwerbsalter sein, es werden 65 Rentner sein. Mehr muss man da gar nicht sagen. Wir müssen uns auf neue Umstände einstellen.
2019 saß ich dann in einer Veranstaltung mit dem SPD-Urgestein Franz Müntefering, den der Moderator als Mann aus dem Maschinenraum der Sozialpolitik ankündigte.
Das, was wir jetzt haben, ist ein Anstieg solcher Art, der auch danach wieder runtergeht. Das heißt, 2045 sehen sich die Alten im Himmel alle wieder Und die Jungen, die unten bleiben, sind sehr viel weniger, als es heute sind. Die Babyboomer wachsen gerade durch. Das ist auch keine Geschichte für immer und ewig.
Ein großes Aufatmen wäre also zu vernehmen, wenn ich und meinesgleichen diesen Planeten für immer verließen. So hatte ich das noch nie gesehen. Doch der Mann aus dem Maschinenraum der Sozialpolitik kannte die Zahlen und Fakten.
Das heißt, ein Viertel oder mehr des Bundeshaushaltes geht in die Rentenversicherung, weil wir sonst unbezahlbare Größenordnung schon hätten. Und das wird auch noch weiter ansteigen. Man muss aus der Bundeskasse noch mehr nehmen und dazu muss man denen, die ganz viel Geld haben, im Zweifelsfall was nehmen. Deshalb sind für mich Dinge wie Vermögensteuer und Erbschaftssteuer oder auch Finanztransaktionssteuer keine Fremdworte, sondern das ist ein Ansatz, den man ganz nüchtern machen muss.
Das wäre sehr stark unser Wunsch. Also das haben wir auch immer formuliert, dass es auch darum geht, dass diejenigen, die das Geld haben, sozusagen auch dann nochmal einen Beitrag leisten.
Tanja Machalet, die rentenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag, kann dem Grand Seigneur ihrer Partei nur zustimmen.
Aber es ist in der Koalition, in der wir derzeit sind, nicht umsetzbar. Dafür bräuchten wir natürlich entsprechend entweder eine größere Bereitwilligkeit bei der FDP zu sehen, okay, da ist wirklich noch, auch was das Thema Gerechtigkeit angeht, einiges zu tun, oder es braucht eben andere Mehrheiten.
Der stärkste Jahrgang in Deutschland, das war, glaube ich, der des Jahres 1965. Man spricht von der Babyboomer-Generation und diese starken Jahrgänge, die gehen jetzt in den 20er Jahren in den Ruhestand. Und das macht die Frage noch dringender. Wie sichern wir alle in unserem Alter unseren Lebensstandard? Wie sorgen wir dafür, dass es keine Altersarmut gibt?
Auch FDP-Chef Christian Lindner hat das Problem erkannt, aber naturgemäß ganz andere Lösungsvorschläge als die Damen und Herren von der SPD. So präsentierte er im Bundestagswahlkampf 2021 das Rentenkonzept seiner Partei.
Die Idee ist, dass 2% von eurem Bruttomonatseinkommen nicht in die Rente wie bisher fließt, sondern in eine neue Aktienrente. Was ist damit gemeint? Wir stellen uns vor, dass 1% vom Arbeitgeber und 1% von euch eingezahlt wird in einem vom Staat organisierten Aktienfonds, der sehr langfristig und der weltweit dieses Kapital anlegt, um Renditen zu erzielen.
Die Idee einer Aktienanlage zur Rentensicherung ruft bei manchen Babyboomern gewiss auch unangenehme Erinnerungen wach. Zur Jahrtausendwende bescherte der Run auf unfassbar florierende Technologieaktien vielen Boomern erst einen Börsenrausch, dann einen heftigen Kater. Ich bin damals ziemlich spät eingestiegen. Das heißt, der Rausch war nur von kurzer Dauer, der Kater umso heftiger.
Natürlich gibt es ein Risiko, das ist bei Kapitalmarktanlagen immer gegeben. Allerdings muss man immer sagen, dass Aktien natürlich Langfristanlagen sind und es ja auch nicht darum geht, jetzt heute rein, morgen raus, sondern dass wir tatsächlich die langfristige Entwicklung beobachten.
In der rot-gelb-grünen Koalition ließ sich dann auch die SPD vom Aktienmodell zur Sicherung der Boomer-Renten überzeugen. Allerdings konnten die Liberalen sich nicht in allen Punkten durchsetzen. Das Rentenkonzept heißt jetzt nicht mehr börsianisch-progressiv-Aktienrente, sondern eher sparkassenseriös-Generationenkapital. Und der inzwischen zum Finanzminister avancierte Christian Lindner darf vorerst nur 10 Milliarden Euro aus dem Steuertopf für seine Börsenspekulationen verwenden. Für die weniger börsenaffinen Sozialdemokraten sei das Ganze Neuland, erklärt SPD-Rentenexpertin Tanja Machalet.
Es sind aber im Prinzip zwei wichtige Prämissen für uns erfüllt. Das erste ist, dass es keine Individualansprüche aus dem Generationenkapital geben wird. Das heißt, es geht nicht darum, dass jeder Einzelne dann gucken muss, okay, wie manage ich das Geld, ja, sondern dass klar ist, die Erträge gehen in das Gesamtsystem, ja, und werden nicht individuell zugeordnet. Und das zweite Wesentliche ist, dass keine Beitragsmittel in das Generationenkapital gehen, sondern dass es tatsächlich eben zusätzliche Mittel sind.
Wir hatten ja Jahre mit erheblichen Verlusten im Finanzbereich und in den Ländern, in denen die Rente bereits über Kapitalerträge finanziert wird, haben viele Rentner dann in die Röhre geguckt, weil die Leistungen nicht mehr da waren.
Im Berliner Estrell Hotel, wo der Sozialverband Deutschland tagt, treffe ich Ursula Engelen-Käfer. Die ehrenamtliche Vizepräsidentin des Verbandes ist wenig begeistert von den Rentenreformplänen der Bundesregierung und plädiert dafür, das System einer umlagefinanzierten Rente zu stärken, indem beispielsweise auch Selbstständige, Beamte und Politiker künftig in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen müssen. Das Generationenkapital sei eh nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
10 Milliarden Euro sind gar nichts in Bezug auf die Erfordernisse. Bevor wir hier das Geld verbraten in derartigen wenig wirksamen Veränderungen, sollten wir lieber das Geld in die Stärkung der gesetzlichen Altersrente stecken, dazu die Reformen machen bei der Einbeziehung aller Personen, aller Einkünfte und aller Einkommen. Und dann könnten wir auch eine Rentenversicherung schaffen, die über die nächsten Jahrzehnte hinweg andauert.
Der Sozialverband Deutschland vertritt vor allem Menschen mit kleinem Portemonnaie. Menschen, die ein hartes Arbeitsleben hinter sich gebracht haben. Angesichts der millionenfachen Renteneintritte der Babyboomer in den kommenden Jahren befürchtet Ursula Engelen-Käfer einen massiven Anstieg der Altersarmut.
Wir haben eine Durchschnittsrente für Männer, die ist nicht sehr stark über 1.200 Euro und die für Frauen noch nicht mal die Hälfte. Aber gut, bei Frauen kommt hinzu, dass gerade Frauen im Westen eben leider viele Jahre zu wenig auf ihre berufliche Tätigkeit, ihre Einkommen und ihre Renten geachtet haben. Hinzu kommt dieses Riesenausmaß an Minijobs von etwa 7 Millionen, eine Katastrophe, weil dann keine Beiträge gezahlt werden, jedenfalls keine Pflichtbeiträge. Und man sieht, welche Ausfälle dann bei den Rentenleistungen erfolgen.
Das Rentensystem ist, obwohl es unter starken Belastungen steht, natürlich irgendwie von uns natürlich eingezahlt worden. Ja, das muss man auch sagen. Die Boomer haben schon ihre Beiträge für dieses System geleistet.
Thomas E. Schmidt ist Jahrgang 1959 und hat ein Buch geschrieben. Eine Art Autobiografie und ein Bildungsroman über seine Generation, die die Bundesrepublik geprägt hat wie keine andere, wie er meint. Große Erwartungen, so der Titel seiner Bestandsaufnahme. Die Boomer, die Bundesrepublik und ich.
Es ist die These meines Buches, dass die Bundesrepublik am Anfang natürlich ein ziemlich seltsames und fragiles Gebilde gewesen ist. Sie wurde sozusagen am Reißbrett entworfen mit dem Grundgesetz. Sie wurde am Anfang geführt von alten Nazis. Die historischen Aussichten waren sehr fragwürdig. Man wusste nicht, wie es wirtschaftlich weitergeht. Also, die dann doch zahlreich gezeugten Kinder wurden dann mit dem Auftrag versehen, diese Bundesrepublik gewissermaßen mit Leben auszufüllen, sie zu konsolidieren und sie in einem ganz bestimmten Geist, nämlich in einem demokratischen Geist, zu verwirklichen geradezu. Das ist der große Auftrag dieser Generation.
Im Wesentlichen haben sie ihre generationellen Aufträge erfüllt, haben die parlamentarische Demokratie in Deutschland stabil gehalten, sind nie historisch rückfällig geworden und widerstanden nationalistischen Versuchungen. Sie unterstützten das europäische Einigungsprojekt, waren für eine multilaterale Bündnispolitik, für die weltläufige Republik, die Flüchtenden offenstand. Sie wurden Tourismusweltmeister, ließen sich von anderen Kulturen berühren und akzeptierten die Marktwirtschaft, so sie politisch und moralisch gebändigt blieb.
Thomas E. Schmidt ist im Westen Deutschlands aufgewachsen. Die wesentlichen Erfahrungen seiner Generation verortet er in der alten Bundesrepublik. Wachsender Wohlstand, Konsumfreude, eine funktionierende Demokratie, die 68er-Generation als Vor- und Schreckbild politischer Radikalisierung. In diesem soziokulturellen Kontext war es schwer, eigene Leitbilder oder gar zukunftsweisende Ideen zu entwickeln.
Die Boomer hatten überhaupt keine klare Vision von Gesellschaft, weil alles ja schon vorgeprägt war. Die Werte, die Zukunftsaussichten waren ja schon vorgeprägt und mussten sozusagen nur erlangt werden, mussten nur eingeholt werden. Aber die Boomer-Generation ist wirklich nicht die Generation, die aufgebrochen ist zu neuen Ufern, sondern sie hat sich eigentlich von der Generation der Vorväter ihre Ideale eigentlich vorschreiben lassen. Sie hat dann aus dieser ganzen Gemengelage was Eigenes gemacht. Stop your messing around. Better think of your future. Time is straightened right out. Creating problems in town.
Thomas E. Schmidt, der seine Biografie durchaus exemplarisch, zumindest für einen Großteil der westdeutschen Babyboomer sieht, schildert in seinem Buch seine Suche nach Identität und Individualität in der Masse der Gleichaltrigen. Antworten auf drängende Fragen, wer bin ich und wo gehöre ich hin, fand der Autor und Journalist in der Philosophie und in der Popkultur.
Was wir von den Größeren lernten, war eine bestimmte Art der Persönlichkeitsbildung, die in der Welt, der Schule und der Eltern so nicht stattfinden konnte. Der Pop erlaubte Individualisierung als totale Identifikation. Nur er erlaubte das. Er gewährte Freiheit, weil er eine Unzahl an Wahlmöglichkeiten eröffnete. Die erschienen uns lebenswichtig und zugleich waren sie konsumistisch.
Die Identitätsfindung dieser Generation, die kulturelle Identitätsfindung, hob spät an und ist sehr starken Einflüssen unterlegen. Und diese Einflüsse waren eben Pop und Politik.
Wir leben in der Bachschisch Republik und es gibt keinen Sieg. Die Hoffnung ist ein träges Vieh und nährt sich an der Staatsdoktrin.
Auch in der DDR erlebte ich den prägenden Einfluss einer alternativen Popkultur, auch wenn wir das damals nicht so genannt hätten. Einer Popkultur, die sich mit Punk, Ska und New Wave Anfang der 80er Jahre von den hippiesken Vorgängern abgrenzte. Auch wir lasen postmoderne französische Philosophen und suchten nach individuellen Lebensstilen. Doch jede Abweichung wurde registriert und oft auch geahndet. Wir wussten, wogegen wir waren, die Einengungen und Repressionen einer Diktatur. Aber waren wir deshalb zugleich auch glühende Demokraten? Nachbar Matthias schüttelt den Kopf.
Demokratie, Demokratieverständnis im Osten in meiner Generation, würde ich mal sagen, ist bei vielen Menschen relativ unterentwickelt. Ganz einfach, weil das sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun hat, mit Kompromissen, mit sowohl als auch statt mit entweder oder. Also wie alt war ich, als die Wende kam? 33, 34, also schon mal eine ganze grundlegende Sozialisation und Verhalten gelernt, was man schon auch ein Stückchen weit ablegen musste.
In der Zeit nach dem Mauerfall habe ich mich und meine ostdeutschen Altersgenossen als geradezu enthusiastische Demokraten erlebt. Wir wollten Veränderung, Mitspracherecht, demokratische Strukturen allenthalben. Doch die Vision eines demokratischen Sozialismus zerschellte rasch an den Realitäten. Und nach der Einführung marktwirtschaftlicher Strukturen strikt nach westdeutschem Vorbild ist einem Teil der ostdeutschen Babyboomer die Demokratiebegeisterung für immer abhanden gekommen.
Das finde ich schon ein großes Problem im Osten. Ist immer gut, das zeigen ja auch die Zahlen. Letztlich kannst du ausgehend davon, dass ein Drittel der Menschen irgendwie in so einer Protestecke ist, will ich mal sagen. Ja, ob das nun damals die PDS oder die Linken waren oder ob es heute nun die AfD ist.
Ich bin ein süßer Geldschein, geh von Hand zu Hand, wechsel ständig den Besitz, sondern nicht das aufgedruckte Land. Ich war schon in Hongkong und das schon in Wien, selbst in einem Inderjob in Ost-Berlin.
Unser Konsumverhalten unterschied sich natürlich auch deutlich von dem der westdeutschen Boomer. In der Mangelwirtschaft gab es keinen Überfluss. Das hatte den Vorteil, dass die Unterschiede nicht so groß waren. Aber gehapert hat es an allen Ecken und Enden, erinnert sich auch Matthias.
Wir hatten 3 Kinder. Und wenn immer so behauptet wird, naja, das kostete ja alles nichts früher, so, kann ich nur sagen, ich und wir mussten schon sehen, wie man da über die Runden kommt, ja. Auch in den 90er Jahren war das immer knapp, wenn meine Tochter mal eine Hose brauchte oder so. Das musste sie erst x-mal nachfragen, wann geht denn das nun?
Wir sind hier, wir sind laut, frei uns wie Zukunft laut.
Auf für den Klimaschutz, runter für die Kohle. Auf für den Klimaschutz, runter für die Kohle.
Für historische Ost-West-Unterschiede im Konsumverhalten und im Ressourcenverbrauch hat die junge Generation hier und jetzt verständlicherweise wenig Sinn, wenn sie uns Boomern die Leviten liest.
Die Boomer-Generation ist die, die heute auch einfach die größten Emissionen generiert. Ein Drittel der Emissionen wird von den 60-Jährigen und Älteren generiert.
Pitt Terjung ist Pressesprecher von Fridays for Future in Berlin.
Und man kann ihnen zu Recht vorwerfen, dass ja, sie an vielen Stellen alles gewusst haben, was die Klimakrise angeht. Schon 1972 ist mit dem Club of Rome eigentlich wissenschaftlich die Evidenz herausgekommen. Die Klimakrise ist Realität, wir können nicht ewig wachsen, wir brauchen eine Veränderung. Und die hat es aber politisch nicht gegeben. Das heißt, der Vorwurf an die Boomer-Generation, sie hat sich eigentlich nicht bewegt und viel verschlafen, der ist durchaus gerechtfertigt.
Ein Pauschalvorwurf wie dieser trifft natürlich nicht jede und jeden einer Alterskohorte von ca. 12,5 Millionen Menschen. Das weiß auch der 17-jährige Pitt Terjung, dessen Eltern ebenfalls zu den Babyboomern zählen.
Natürlich kann man zu Recht sagen, diese Generation trägt ganz viel Verantwortung dafür. Aber das zu pauschalisieren und aufs Individuum diese erhobene Zeigefingermentalität runterzubrechen, das bringt uns überhaupt nicht weiter. Woran es gescheitert ist, das ist ein politischer Wille, ein Handlungsanspruch und eine Bereitschaft zur Veränderung in der Gesellschaft aufzugreifen. Und der zieht sich bis heute durch. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir noch viel stärker gegen vorgehen müssen.
Die Generation als Begriff bietet sich natürlich sozusagen immer an, wenn man ein kollektives Schuldsubjekt sucht. Aber bei näherer Hinsicht stimmt das so natürlich nicht. Also die ganz Jungen jetzt, die Generation ihrer Kinder beispielsweise, ob die wirklich die Generation meinen, wenn sie zornig sind, oder vielleicht ihre Eltern meinen, weil sie mit denen Stress haben, oder die Politiker, die sie im Fernsehen sehen, das wissen wir noch nicht so genau.
Okay, Boomer! Fridays for Future ist doch nur für Schule schwänzen.
Ich so.
Ihr sagt doch, wir müssen für unsere Future kämpfen.
Er so.
Ihr jungen Kinder, lasst euch vom Internet blenden.
Und ich nur so.
Okay, Boomer.
Okay, Boomer. Mit dieser Phrase, die sich 2019 im Internet viral verbreitete, reagieren Millennials und deren Nachfolger, also die Generationen Y und Z, auf Engstirnigkeiten, Besserwissereien, Ignoranz und fehlendes Verständnis der Babyboomer für dringend notwendige Veränderungen.
Beim Okay Boomer geht es halt vor allen Dingen darum, okay, wir haben jetzt genug davon gesehen, wie es aussieht, wenn alte Menschen ihre Interessen in der Politik durchsetzen und wenig darauf achten, wie es den Jüngeren geht und wenig darauf achten, wie die Welt in der Zukunft dann aussehen muss. Das sieht man auch heute noch in der Politik.
Die Parole Okay Boomer kommt natürlich aus diesem Medien- und Kulturbetrieb. Und ich halte es für so eine Art Verzweiflungstat. Ja, okay, Boomer als sozusagen schnoddrige Abwertung kommt natürlich aus der Erfahrung heraus, dass die Babyboomer alle Positionen tatsächlich besetzt hielten und halten. Und sie natürlich zu 98% immer noch die Deutungshoheit über jedwede Form von Leben immer noch besitzen.
Wenn dort zum Beispiel im Verkehrsministerium eine Reihe von alten weißen Männern rund um den Tisch sitzt, dann haben wir eben eine Verkehrspolitik, wie es heute stattfindet. Die Autobahnprojekte, 144 sollen es sein, die gibt es noch immer. Das scheint völlig aus der Zeit gefallen, was dort propagiert wird an politischen Lösungen. Dabei haben wir die progressiven Lösungen ja schon längst auf dem Tisch. Aber wir sehen einfach, ja, gewisse Boomer verschließen sich vor diesen Lösungen. Das trifft natürlich auch nicht alle.
Die Bevölkerungspyramide sieht mittlerweile aus wie ein Pilz, habe ich gelernt. Und wir, die Boomer, sind etwa da, wo der Schirm anfängt. Das bringt nicht nur das Rentensystem in die Bredouille, auch auf dem Arbeitsmarkt wird es Probleme geben. Etwa 4 Millionen Stellen bleiben unbesetzt, wenn sich unsere geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand verabschieden. Deshalb wird neben Zuwanderungserleichterungen auch über Maßnahmen nachgedacht, wie man Beschäftigte länger auf dem Arbeitsmarkt halten kann. Ohne das Renteneintrittsalter anzuheben, betont die rentenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Tanja Machalet.
Wir müssen eigentlich schauen, dass die Menschen, bevor sie ins Renteneintrittsalter kommen, auch eine vernünftige Beratung bekommen, welche Möglichkeiten sie haben, wenn sie länger arbeiten möchten, dass das auch sich auswirkt, auch nochmal nachher auf die Rentenhöhe, wenn ich länger arbeite. Also da gibt es durchaus auch noch eine ganze Menge an Stellschrauben, die wir drehen können.
Als Jahrgang 64 ist unser Renteneintrittsalter 67 Jahre. Ne?
André Schleiter beschäftigt sich als Projektmanager bei der Bertelsmann Stiftung mit den Beschäftigungspotenzialen älterer Menschen.
Wenn wir uns entscheiden, darüber hinaus zu arbeiten, dann ist es ja heute so, dass es Rentenzuschläge gibt von 0,5% pro Monat. Nicht? Also wenn Sie sich entscheiden, noch ein Jahr länger zu arbeiten, dann sind das 6% Rentenzuschlag. Das ist schon eine erhebliche Zahl.
Wer will, soll also nicht nur länger arbeiten dürfen, sondern dafür auch belohnt werden. Die Frage ist allerdings, wer mit Mitte 60 noch arbeiten kann, gibt Ursula Engelen-Käfer vom Sozialverband Deutschland zu bedenken.
Es mag durchaus Menschen geben, Professoren oder Politiker, die gerne weiterarbeiten. Aber wir haben auch auf der anderen Seite immer mehr Berufskrankheiten. Und zwar nicht nur die körperlichen, sondern auch psychischen. Und das klingt so leicht. In den oder jenen Berufskategorien kann ich weiterarbeiten, weil ich nicht hart körperlich arbeiten muss. Aber da gibt es andere Härten im Arbeitsleben, die man nicht unterschätzen sollte.
Da wird auch sehr polemisiert, ja? Und ich würde mir wünschen, dass man das nicht mehr tabuisiert und so als Armutsphänomen ansieht, ja? Sondern dass man das irgendwie als positiv herausstellt, ne? Ich glaube schon, wir sollten mit weniger ideologischen Scheuklappen auf dieses Thema drauf gucken und sagen, was kann denn jemand, der gesundheitlich beisammen ist, der Lust hat, irgendwie noch was zu tun, ja, was kann der denn tun?
Für André Schleiter von der Bertelsmann Stiftung ist die Arbeit im Alter in der öffentlichen Wahrnehmung noch immer mit einem negativen Image behaftet. Daran müsse sich etwas ändern, wenn man die Menschen länger in ihren Berufen halten wolle. Der berenteten Verkäuferin an der Lidl-Kasse oder dem 70-jährigen Erntehelfer sei das Image ihres Tätigseins wohl eher egal, hält Ursula Engelen-Käfer dagegen. Immer mehr Menschen, die über das Rentenalter hinaus arbeiteten, hätten schlicht keine Wahl.
Viele tun das, um überleben zu können. Denn was sind das für Jobs? Das sind keine Selbstverwirklichungsjobs, wenn ich irgendwo in der Toilette sitze nachts und die betreue oder wenn ich nachts an der Garderobe stehe und die Mäntel rein und raus sortiere. Also da wird viel Dichtung und Wahrheit miteinander verwechselt.
Rund ein Drittel der Erwerbstätigen verlassen den Arbeitsmarkt sogar schon vor dem Eintritt ins Rentenalter. Krankheitsbedingt oder aufgrund von zunehmender Belastung entscheiden sie sich für eine Art Exit-Strategie aus dem Berufsleben. Auch hier sieht Bertelsmann-Projektmanager André Schleiter Stellschrauben, um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken.
Ich weiß von Beispielen aus dem Ausland, wo Unternehmen für jeden, der über 55 ist, im Prinzip Gespräche anbieten, auch so Orientierungsworkshops, wo man darüber spricht, ja, wie stellst du denn jetzt das letzte Jahrzehnt in Beschäftigung eigentlich vor? Ja, zu sagen, wir wollen nicht, dass du jetzt möglichst schnell verschwindest, ja, sondern wir wollen, dass du vielleicht mit einer etwas veränderten Arbeitsintensität, meinetwegen eine 4-Tage-Woche statt einer 5-Tage-Woche, nicht schon mit 63 gehst, sondern womöglich erst mit 67.
Ich werde, wenn alles gut geht, ab Januar 2032 Rente beziehen. Ein Blick auf den Rentenbescheid genügt, um zu wissen, dass ich wie mein Nachbar Matthias weiterarbeiten muss und hoffentlich dann auch noch will und kann. Denn wie es sich tatsächlich anfühlt, Rentner zu sein, das ist schwer vorherzusagen, meint Matthias.
In mir ist drin, von Montag bis Freitag ist man werktätig. Also Montag früh, sagen wir mal, in eine Galerie zu gehen oder in eine Ausstellung, das ist irgendwie schwierig für mich. Da habe ich ein schlechtes Gewissen. Wie das aber ist, wenn ich tatsächlich Rente kriege, ob ich dann sagen kann, ach Mensch, ja, musste nicht mehr, du darfst jetzt, du kriegst Rente, jetzt mal jenseits davon, dass nicht viel ist, aber der Status ist so, du musst nicht mehr arbeiten. Das weiß ich vielleicht erst, wenn es soweit ist im August, wenn ich dann wirklich Rente kriege, dass ich dann ohne schlechtes Gewissen am Montagvormittag ins Museum gehen kann.
Die Babyboomer sind dabei, ihre Posten zu räumen, den Staffelstab an ihre Nachfolger zu übergeben. Der Kanzler ist zwar noch ein Boomer, aber viele Ministerien sind bereits deutlich jünger besetzt. Unsere Generation besitzt keine Meinungshoheit mehr, meint auch der Autor und Journalist Thomas E. Schmidt. Viele Debatten würden inzwischen von anderen, Jüngeren befeuert und dominiert. Der Wandel sei in vollem Gange und die Babyboomer hätten kein Interesse daran, ihn zu verhindern.
Ich glaube, dass die Boomer-Generation gerne abtreten möchte, weil es in ihren Genen gewissermaßen schon liegt, dass es anständig weitergeht. Dass das Ganze sozusagen auch weitergetragen wird. Ich glaube, da sind sie ganz brave Hirtenhunde gewissermaßen. Die möchten, dass die Herde sozusagen auch die nächste Wiese erreicht.
Bye bye Boomer. Die geburtenstärkste Generation geht in Rente. Ein Feature von und mit Ralf Gerstenberg. Ton Martin Eichberg. Regie Frank Merfort. Redaktion Carsten Burtke.